Deutschlandfunk. Der Mittag.
Mit folgenden Themen in der kommenden halben Stunde. Bei den Kommunen droht ein riesiges Finanzloch. Wir analysieren die extreme Achterbahnfahrt an den Börsen. Und in Großbritannien wird das größte Unterstützungsprogramm für Selbstständige auf den Weg gebracht. Und in unserem Firmenporträt geht es um einen in die Not geratenen Messebauer. Der Bundesrat hat am Vormittag das Rettungsprogramm zur Corona-Krise gebilligt. Der Bund kann Schulden in Höhe von 156 Milliarden Euro aufnehmen für Unterstützungsleistungen im Gesundheitswesen, für Unternehmen und Arbeitnehmer. Aber jetzt melden sich auch die Kommunen. Viele von ihnen sind bereits hochverschuldet. Schon vor der Corona-Krise wurden deshalb Modelle diskutiert, um etwa Altschulden auf den Bund zu übertragen. Jetzt spitzt sich die Lage zu. Mit drohenden Ausfällen bei Gewerbesteuern und bereits fehlenden Einnahmen städtischer Betriebe. Silke Hane berichtet.
Die Schwimmbäder sind dicht, in Bussen und Bahnen sind kaum noch Fahrgäste unterwegs und an den Flughäfen heben nur noch selten Flieger ab. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie reißen tiefe Löcher in die Haushalte der Kommunen. Bedrohlich für die kommunalen Kassen aber dürfte in den kommenden Monaten vor allem der Wegfall von Steuereinnahmen werden. Besonders auf die Gewerbesteuer seien viele Städte und Gemeinden angewiesen, so Tobias Henze, Experte für öffentliche Finanzen beim Institut der Deutschen Wirtschaft IW in Köln.
Und wenn jetzt die Gewinne der Unternehmen einbrechen und dementsprechend kaum noch Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sind, dann werden die Kommunen noch heftiger von der Krise getroffen werden als Bund und Länder.
Die Gewerbesteuer macht im Schnitt knapp 40% der kommunalen Steuereinnahmen aus, so der Deutsche Städtetag. Laut dessen Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi zeichnet sich jetzt schon ab, dass hier mit massiven Einbrüchen zu rechnen ist.
Die Einnahmesituation in den städtischen Haushalten wird sich insgesamt deutlich zuspitzen. Wir merken das jetzt schon im ersten Quartal bei der Gewerbesteuer. Das wird im zweiten Quartal sicherlich noch mal deutlich zunehmen. Die Bundesagentur für Arbeit hat ja letzte Woche gesagt, sie rechnen Stand vor einer Woche mit knapp 1 Million Menschen in Kurzarbeit. Danach sind noch Kurzarbeitshinweise gekommen. Das heißt, wir haben Probleme bei der Gewerbesteuer. Wir werden Probleme bekommen bei der Einkommensteuer.
Mit ersten Zahlen rechnet Dedi aber erst im April. Laut IW-Experte Tobias Henze könnten die Kommunen ihre Einnahmen theoretisch über die kommunalen Hebesätze für die Gewerbesteuer hochschrauben. In vielen Kommunen seien diese Sätze aber schon sehr hoch.
Von daher gibt es keinen Spielraum für Einnahmesteigerungen und dementsprechend sind die Kommunen darauf angewiesen, dass sie Mittel von den Ländern und möglicherweise auch vom Bund bekommen. Ansonsten wird es so laufen wie in der Vergangenheit. Die Kommunen werden Kassenkredite aufnehmen, um sich kurzfristig zu finanzieren.
Diese Kassenkredite sind vergleichbar mit Dispo-Krediten für Verbraucher. Eine kurzfristige Behelfslösung, ein Symptom der finanziellen Überforderung. Für Städtetagshauptgeschäftsführer Dedi führt aktuell kein Weg daran vorbei, dass Kommunen diese Kredite in der Krise aufstocken. Denn bei Konjunktureinbrüchen gibt es im kommunalen Haushaltsrecht keine Sonderregelungen, wie etwa für den Bund. Eine Reihe von Städten spreche schon mit ihren Banken darüber, die Kreditlinien zu erhöhen.
Auf Deutsch muss ich sagen, wir werden auf Pump leben müssen. Wir werden stärker in die Kreditaufnahme gehen müssen. Und das bedeutet natürlich, dass das irgendwann dann auch aufgeräumt werden muss. Und da werden wir sicherlich auch mit Bund und Ländern noch eine ganze Reihe von Gesprächen führen müssen.
Und zwar über Nothilfen und Rettungsschirme, auch für Städte und Gemeinden. Entscheidend werde sein, welchen Ausgang die Krise nehme, so Dedi. Also die Exit-Strategie der Bundesregierung.
Informationen von Silke Hane. Nicht nur in Deutschland, auch in den USA und anderen Ländern werden gerade große Rettungspakete beschlossen. Wie viel hilft das? Das ist auch ein großes Thema an der Börse. Das haben wir diese Woche eine Achterbahnfahrt dort gesehen, die auch viele gestandene Börsenhändler so noch nicht miterlebt haben. Claudia Werle, gestern kam der DAX knapp über die 10.000er-Marke. Wie sieht es heute aus?
Er konnte diese Marke nicht halten, steht jetzt aktuell bei 9.681 Punkten. Das ist ein Minus von über 3%. Ja, solch heftige Ausschläge nach oben oder nach unten sind in diesen Zeiten ja fast schon an der Tagesordnung. Ich habe kurz vor dieser Sendung mit Oliver Roth von Otto Seidler darüber gesprochen. Oliver Roth gehört zu den Aktienhändlern, die wirklich noch hier im Handelssaal sind, die auch die gesamte Woche mit all ihren Höhen und Tiefen miterlebt haben. Ja, die heftigen Ausschläge, sagt er, die sind nicht übertrieben. Sie sind vielmehr Zeichen der sehr großen Verunsicherung, die derzeit herrscht. Und von ihm wollte ich jetzt wissen, ja, wie ist eigentlich die Stimmung bei ihm und bei seinen Kollegen? Und hier ist seine Antwort.
Wenn man es lang genug gemacht hat, hat man schon viel erlebt, viele Dinge auch erlebt, die alles andere als schön sind. Und trotzdem muss man sagen, diese Corona-Krise und das, was an den Börsen der Welt damit einhergehend auch passiert, das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Und dementsprechend ist die Stimmung je nach Lage so ein Stück weit konzentriert, entgeistert, aber auch man versucht ein Stück weit mit Humor das eine oder andere, das einen niederzureißen droht, zu überspielen.
Die Notenbanken pumpen immense Summen in die Wirtschaft. Von Seiten der Regierungen werden entsprechende Programme aufgestellt. Der Bundesrat hat heute Vormittag das umfassende Hilfspaket gegen die Corona-Krise beschlossen. Wie tragfähig ist das alles?
Diese Maßnahmen sind ganz, ganz wichtig für die Psychologie. Fakt ist aber, dass sie derzeit überhaupt noch nicht greifen können, weil wir einen Shutdown, einen Lockdown haben. Das bedeutet, die Menschen können gar kein Geld ausgeben, sie können gar nicht so zur Arbeit gehen, sie können gar nicht wirtschaften, sie können auch die Wirtschaft nicht voranbringen, weder hier in Deutschland noch weltweit. Und deshalb greifen diese Maßnahmen derzeit noch völlig ins Leere. Und ob sie überhaupt dann ausreichend sind und wirklich im Detail uns beispielsweise im Mittelstand und in den kleineren Betrieben wirklich weiterhelfen in Deutschland, das muss ich erst zeigen und das bezweifle ich auch an dieser Stelle noch.
Wovor haben Sie Angst?
Ich habe von der ganzen Menge Angst und dabei ist der Coronavirus zumindest mal jetzt für mich und meine direkte Familie das kleinste Übel, so schlimm sich das anhört. Ich habe Angst um diese Gesellschaft. Ich habe Angst, dass die Politik die Ethik vor die Wirtschaft stellt. Und zwar gar nicht zynisch an dieser Stelle zu nennen, sondern es geht hier um unsere Existenz. Es geht um die Existenz der Menschen. Es geht um unsere Gesellschaft. Es geht um unser Staatsgefüge. Und wenn wir weiterhin einen Shutdown haben über diese 4 bis 6 Wochen, glaube ich, dass wir uns das schlicht und ergreifend nicht leisten können. Und leisten bedeutet in der Tat, dass wir die schlimmste Wirtschaftskrise vielleicht aller Zeiten vor uns haben werden. Darüber muss man wirklich debattieren, öffentlich auch debattieren. Und da muss man ganz genau abwägen, was will man und was kann man letztendlich mit diesem Shutdown erreichen. Es geht nachhaltig darum, die Stabilität unseres Staates und unserer westlichen Welt nachhaltig auch zu garantieren. Und wir gefährden das in der Tat, wenn wir diesen Shutdown längerfristig machen müssten.
Was sollte Ihrer Meinung nach geschehen?
De facto ist es, dass wir gar keinen Masterplan haben. Ich weiß nämlich nicht, wie soll es denn danach weitergehen. Ich weiß definitiv eins, wir als reiches Deutschland können uns einen Shutdown dauerhaft nicht leisten. Und mit dauerhaft meine ich, jeder kann sich fragen, wie groß die Sorgen schon bei den kleineren Unternehmen sind. Friseuren, Bäckern, Handwerkern, aber auch gut laufenden Restaurants. Nach 2 Wochen Shutdown, wie soll das nach 6 Wochen oder 8 Wochen aussehen? Und da geht es nicht um Kredite, da geht es um Cashflow. Die Leute haben kein Geld, um ihre Miete zu bezahlen. Viele Mitarbeiter wurden schon entlassen. Wir können uns das dauerhaft nicht leisten. Ich hätte gern gewusst, wie soll es denn dann nach Ostern oder vielleicht von mir aus auch im Mai weitergehen. Und keiner darf denken, dass wir einfach so weitermachen und die Läden einfach wieder aufmachen. Es würde einige Zeit dauern, bis die Wirtschaft wieder zurückkommt, einige Zeit dauern, bis die Menschen wieder daran glauben, dass es aufwärts geht. Und diese Effekte müssen wir in die Planung langsam, aber sicher und einfließen lassen. Und diese Debatte müssen wir an dieser Stelle anstoßen.
Was heißt das alles für die Finanzmärkte?
Das heißt für die Finanzmärkte, dass wir derzeit überhaupt noch nicht eingepreist haben, was hier an konjunkturellen Dellen, Abgründen auf uns zukommt. Wir wissen das noch nicht. Ich will auch hier jetzt nicht Weltuntergangsstimmung verbreiten. Wir haben alle Möglichkeiten, auch gerade in Deutschland. Aber wir müssen die richtigen Entscheidungen jetzt treffen. Und deshalb bedeutet das für den DAX weiterhin große Unsicherheit. Und ich glaube, wenn wir beim IFO-Institut von 5-20% BIP-Verlust ausgehen, also Wirtschaftsabschwung über bis zu 20%, abhängig wohlgemerkt davon, wie lange dieser Shutdown dauert, dann reden wir hier wirklich von einer existenziellen Krise.
Worte, die nachdenklich machen. Oliver Roth war das von Otto Seidler.
Frau Werler, eine Frage stellen wir immer gerne an dieser Stelle. Wer sind die größten Verlierer auf dem Parkett?
Also wenn wir auf die Kurstafeln schauen, die Liste der Verlierer ist wirklich lang. Die Kursverluste gehen auch quer durch alle Branchen. Es sind momentan nicht so sehr einzelne Unternehmensmeldungen, die die Kurse in die eine oder in die andere Richtung schieben. Es ist eher so die gesamte Lage. Schauen wir beispielsweise auf den Autosektor. Autoaktien Daimler, VW, die Aktien bis 6% im Minus. Das ist ja eine Branche, die in ganz besonderer Weise von der Pandemie betroffen ist. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat den Daumen für die deutschen Hersteller jetzt gesenkt. Begründung, die Viruskrise habe einen schnellen Rückgang der globalen Nachfrage ausgelöst. Und das hat natürlich Folgen. Schlechtere Ratings können für Unternehmen die Finanzierungskosten erhöhen. VW hat unterdessen verkündet, ohne staatliche Finanzhilfen die aktuellen Herausforderungen meistern zu wollen. VW hat aber auch gesagt, dass die Pause momentan, dass die wohl noch ein bisschen nach hinten verschoben wird. Andere Branchen, andere Hersteller, beispielsweise die Sportartikelhersteller, die sind ebenfalls unter Druck. Und zwar nicht nur, weil die Olympischen Spiele verschoben worden sind, sondern auch, weil nicht mehr so viele Sportartikel gekauft werden. Adidas will jetzt für seine derzeit geschlossenen Shops keine Miete mehr zahlen. Die Aktien von Adidas sind trotzdem im Minus. Lufthansa, wir haben es vorhin gehört, die Kurzarbeit, Lufthansa-Aktien 4,5% Tiefe. Auch der Immobiliensektor ist unter Druck. Experten fürchten einfach, dass eine Rezession den bisherig starken Boom am Häusermarkt beenden könnte. Und gut, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, gibt es denn auch Gewinner? Ja, die gibt es. Drägerwerk beispielsweise, das ist ein Unternehmen, das Beatmungsgeräte und Schutzausrüstungen herstellt. Hier gibt es eine weltweit deutlich gesteigerte Nachfrage. Und die Aktien von Drägerwerk, die sind heute fast 9% im Plus.
Heute ist Freitag, wir können also auf die Woche zurückblicken. Da fällt auf, der DAX ist insgesamt im Plus. Wie ist das zu erklären?
Ja, das verwundert angesichts der Lage ein wenig, aber es sind letztendlich die milliardenschweren Konjunkturprogramme von den Notenbanken und von den nationalen Regierungen, die für Beruhigung sorgen. Sie signalisieren einfach, wir sind da, wir sind bemüht, wir wollen das Schlimmste verhindern. Es ist ja vorhin schon angeklungen, dass Ängste da sind, dass aber auch die Psychologie wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt. So muss das alles nicht weitergehen. Ich denke mal, die Turbulenzen, die dürften auch bleiben. Aber zumindest was diese Woche betrifft, da wird, wenn heute Abend der Handel beendet, da wird ein deutliches Plus stehen.
Und wie immer der Blick auf den Goldkurs.
Gold gilt ja also etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten. Ein sicherer Hafen einfach deshalb, weil Gold eine ganz andere Art der Geldanlage ist. Der Goldpreis ist zuletzt deutlich gestiegen, kostet aktuell die Feinunze $1,619,40.
Umlaufrendite und Eurokurs, unsere beiden letzten Stichworte.
Ja, die öffentlichen Anleihen bleiben gefragt. Sie haben sich heute bis zu 6,68 Euro verteuert. Die Umlaufrendite ist von minus 0,32 auf minus 0,44% gesunken. Und der Euro, der wird aktuell mit einem $1,10,04 gehandelt.
Von der Frankfurter Börse, Claudia Werle, vielen Dank für diese Informationen. Inzwischen legen auch Länder Staatsprogramme auf, die wirtschaftspolitisch sonst eher weiten Abstand davon halten, wie Großbritannien. Da herrscht normalerweise die Denkrichtung vor, wer sich ohne Hilfe am Markt nicht halten kann, der verschwindet eben. Nachdem der Schatzkanzler vor einigen Tagen schon eine umfassende Absicherung von Arbeitnehmern für die kommenden 3 Monate angekündigt hat, legte er gestern für Freiberufler nach. Das, was Paketboten, Grafikdesigner oder Physiotherapeuten jetzt erhalten, ist auch im europäischen Vergleich sehr üppig. Sandra Pfister berichtet.
Das hat es lange nicht mehr gegeben. Die britische Regierung, die sich normalerweise vehement dagegen sträubt, in den Arbeitsmarkt einzugreifen, beschließt eine extreme Intervention. Und alle sind zufrieden, selbst die Opposition. Das Coronavirus hat das Land geeint, das beim Brexit so gespalten war.
I welcome the package today because it's the package that we've been calling for the last 2.5 to 3 weeks.
Ich begrüße das Maßnahmenpaket. Es entspricht dem, was wir die letzten 2 oder 3 Wochen gefordert haben, sagt Jeremy Corbyns ehemaliger Stellvertreter John McDonnell von Labour.
This is an absolute breakthrough day. It really is.
Das ist absolut der Tag des Durchbruchs, jubelt die Direktorin des britischen Industrieverbandes, Caroline Fairbairn. Das ist Weltklasse. Das Comeback der Wirtschaft hat begonnen.
This is absolutely globally world leading. The economic fight back starts here.
Beschlossen ist Folgendes. Auch Freiberufler bekommen jeweils 80% ihres Durchschnittsverdienstes bis zu einer Obergrenze von umgerechnet 2.700 Euro pro Monat vom Staat als Beihilfe erstattet. Sie werden automatisch vom Finanzamt angeschrieben und müssen dann eine Erklärung ausfüllen. Einziger Makel? Das Geld wird erst im Juni überwiesen. Das Paket für die Freiberufler kostet bei einer Laufzeit von 3 Monaten etwa 10 Milliarden Euro. Damit stellt Schatzkanzler Rishi Sunak der britischen Wirtschaft insgesamt etwa 70 Milliarden Euro zur Verfügung.
What we have done will stand as one of the most significant economic interventions at any point in the history of the British state.
Das ist einer der bedeutendsten ökonomischen Eingriffe in der Geschichte Großbritanniens. Nicht allen, aber Millionen wird geholfen, durch diese Krise zu kommen.
We'll support millions of families, businesses and self-employed people to get through this.
Prinzipiell führt Großbritannien damit Kurzarbeit nach deutschem Modell ein, nur mit 80% Lohnersatz und nicht nur 60%. Die Frage lautet, ob sich Großbritanniens flexibler, aber sozial härterer Arbeitsmarkt damit ausgerechnet unter einer konservativen Regierung dauerhaft dem kontinentalen Modell annähern wird. Dass Schatzkanzler Sunak so schnell so revolutionäre Maßnahmen aus dem Hut zaubern konnte, hat einen Grund. Die Maßnahmen entsprechen wohl weitgehend dem, was die Beamten des Finanzministeriums vergangenes Jahr als Hilfsmaßnahmen für den No-Deal-Fall beim Brexit ausgearbeitet hatten.
Ein Bericht von Sandra Pfister. Die Messebauer waren mit die ersten, die durch die Corona-Pandemie ihre Aufträge verloren haben. Innerhalb weniger Tage wurden sämtliche Aufträge für das Frühjahr storniert. Hinter diesen Unternehmen steckt viel Handwerk und Logistik, das jetzt brach liegt. In unserem Firmenporträt geht es um einen solchen Messebauer in Berlin. Klaus Lokschen hat ihn besucht.
Berlin-Mahlsdorf, dort, wo sich die großstädtische Bebauung längst zurückgezogen hat und sich die Stadt mehr und mehr zu einer Feld- und Wiesenlandschaft wandelt, da liegt inmitten eines modernen Industrieparks der Firmensitz von D4-Projekt. So ruhig, wie es hier am Rande der Metropole zugeht, so ruhig geht es momentan auch in den Hallen des Unternehmens zu, denn die Auswirkungen des Coronavirus haben die Branche der Messebauer schon früh und mit voller Wucht getroffen.
Ich mache das jetzt schon ziemlich lange. Ich habe das noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also nicht 2001 mit den Anschlägen in New York, nicht 2007, 2008 mit der Finanzkrise. Das war nicht ohne, muss man dazu sagen, aber das ist kein Vergleich mit dem, wie es jetzt ist, dass man einfach null Arbeit hat und nicht mal absehen kann, wann es weitergeht.
Thomas Oelze, mit seinen 61 Jahren ein quirliger Mensch, hat das Unternehmen 1993 gegründet und zuvor zur Überbrückung bis zum Start seines Ingenieurstudiums Erfahrungen im Messebau bei einer staatlichen Agentur der DDR gesammelt.
Da bin ich bei der DEWAG gelandet, das war der Werbemonopolist in der DDR, der also gesamte Ausstattung von Propaganda, von Volksfesten, von Messen, von irgendwelchen Veranstaltungen für Parteien, Gewerkschaften, das hat er alles gemacht.
Mit entsprechendem Know-how im Gepäck ging es dann wenige Jahre nach der Wende als Familienbetrieb los. Das Geschäft zündete gut und ging auf Erfolgskurs. Heute liegt die Belegschaft bei 50 Mitarbeitern. Zu Jahresbeginn seien die Auftragsbücher für Messen etwa in Berlin, Barcelona, Genf, Oslo, Madrid noch randvoll gewesen, erklärt der Firmenchef. Da sei allerdings schon aus Asien ein erstes atmosphärisches Knistern zu vernehmen gewesen.
Wir hatten zuerst gedacht, das ist so eine Sache wie SARS, dass wir gesagt haben, ja, man hört davon und dass es kaum bis nach Europa kommt, dass das dann abgehandelt wird und dann geht es weiter, als wenn nichts passiert ist.
Wie man nun weiß, eine fatale Fehleinschätzung.
Na, dann ging Schlag auf Schlag. Ja, und seit März haben wir im Grunde keine Messe mehr, keinen einzigen Auftrag.
Seit Anfang März sind nunmehr weltweit rund 400 Messen abgesagt worden. In Europa über 100. Und Deutschland ist eines der wichtigsten Messeländer der Welt. In normalen Zeiten liege der Jahresumsatz des Mahlsdorfer Unternehmens bei 6 bis 7 Millionen Euro. Aktuell seien so früh im Jahr bereits mehr als 1,5 Millionen Euro weggebrochen, sagt Oelze.
Wir sind gerade dabei, nochmal eine interne Planung aufzusetzen. Und die geht da so von optimistisch, dass es im Herbst wieder losgeht und annähernd so wie geplant, was dann ja schon fast illusorisch ist, dass wir aber sagen, das könnte vielleicht auch passieren, bis zum Worst-Case-Szenario, dass wir einfach sagen, das geht nicht im August los, das geht vielleicht erst im Oktober, November los, im Oktober, November gibt es aber keine Messen mehr.
Denn die Ausstellungswelt sei ein reines Saisongeschäft mit zwei Blöcken, einer im Frühjahr, der andere im Spätsommer.
Deswegen müssen wir in unseren Messezeiten alles reinschaffen, was wir wie so ein Hamster eben, dass wir im Winter verbrauchen können. Und da fehlt uns jetzt schon ein Monat. Und der wichtigste Messemonat, der März.
Er führt von den Büros zu der in Wurfweite gelegenen Fertigung, die sich in mehreren miteinander verbundenen roten Backsteinhallen befindet. Tischlerei, Lackiererei und Materiallager nehmen eine Fläche von satten 4.500 Quadratmetern ein. Keine Spur eines emsigen Treibens. Lediglich eine Handvoll Beschäftigter, die noch einen Auftrag für ein Museum abschließt. Danach rien ne va plus. Die meisten sind bereits in Kurzarbeit. Messebau ist Tischlerhandwerk. Riesige Plattensägen liegen nun also brach. Wuchtige Bandschleifmaschinen, CNC-Apparaturen. Eben der gesamte Maschinenpark. Das Lager mit Pressspanplatten ist üppig gefüllt. Ebenso die Hochregale mit Aluminiumprofilen für Unterkonstruktionen, Leitern, Elektroequipment und auch 80 Türen in unterschiedlichen Varianten, wie Oelze exakt beziffert.
Die Halle ist einfach deswegen so voll, weil das alles hätte auf Messen sein sollen. Das wartet alles.
Ein Messestand steht als Rückläufer inmitten einer Halle.
Das ist für den Kunden SES Astra, Satellitenbetreiber. Jetzt wäre es eigentlich in Las Vegas gewesen, bloß der Container ist schon losgegangen, der kommt jetzt wieder, ohne dass wir das aufbauen dürfen. Nach Singapur dasselbe. Wer ist unterwegs, wird wiederkommen.
Wann letztlich aber das gesamte Messegeschäft wiederkommen wird, das steht in den Sternen.
Jetzt leben wir noch in der Hoffnung, dass im August, September wieder Messen stattfinden werden.
Und dass einige auf den Herbst verschobene auch durchgeführt werden könnten. Fraglich sei jedoch, ob das auch zu koordinieren sei.
Das werden wir vielleicht schaffen, 3-4 Monate durchzustehen, auch mit den Förderinstrumenten, die gerade von der Bundesregierung aufgelegt werden. Angefangen mit Kurzarbeit und natürlich dann weiter, hoffentlich mit einer zinslosen Kreditierung oder einem Zuschuss.
Schnell müssten jedoch ganze Konjunkturprogramme aufgelegt werden, um die Wirtschaft zu retten und Arbeitsplätze zu sichern.
Wir versuchen, alle Mitarbeiter zu halten. Ob uns das gelingt, wissen wir noch nicht. Aber das Kapital des Unternehmens sind nicht die Maschinen, sondern die Menschen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Auch im Messebau.
Ein Bericht von Klaus Lockschen. In den USA hat sich die Zahl der Arbeitslosen binnen einer Woche verzehnfacht. Auf derzeit rund 3,3 Millionen. Das versetzt auch in Deutschland die Kommentatoren in Sorge. Die Presseschau von Annette Grother.
Das hat es noch nie gegeben, konstatiert die Frankfurter Rundschau. Schon bald könnte jeder dritte Amerikaner ohne Job sein. Angesichts solcher Perspektiven schrumpft selbst das vom Senat beschlossene gigantische 2 Billionen Dollar Hilfspaket zum Trostpflaster. Nun kennen die Amerikaner den wirtschaftlichen Preis der Corona-Krise. Die Süddeutsche Zeitung erklärt: Der Verzicht auf ein echtes Sozialsystem in den USA ist die Kehrseite dessen, was viele Amerikaner unter Freiheit verstehen. Wer die Freiheit hat, eine Firma zu gründen, einen Beruf zu wählen, reich zu werden, der trägt nach dieser Lesart die Verantwortung dafür, wenn die Firma in Konkurs geht oder das Konto überzogen ist. Selbst Krankheit ist vor diesem Hintergrund Privatsache. Das Coronavirus legt nun die ganze Absurdität dieses Gedankenkonstrukts offen. Es befällt Millionäre und arme Schlucker. Wer, wenn nicht der Staat, sollte in einer solchen Situation gefordert sein? Derweil werden in Deutschland dringend Erntehelfer gesucht. Die neue Osnabrücker Zeitung wertet das Fernbleiben der Arbeitsmigranten als Krise in der Krise. Die de facto vollzogene Abschaffung der Reise- und Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU trifft die deutsche Wirtschaft hart und hat das Potenzial, auch Unternehmen in den Bankrott zu treiben, die eigentlich weitgehend unbeschadet durch den Corona-Sturm hätten kommen können. Es ist nämlich nicht nur der Spargelstecher, der nun fernbleibt und vielleicht noch durch Asylbewerber oder Studenten ersetzt werden kann. Die Entwicklung kann zur Folge haben, dass Lkw nicht mehr fahren, Baustellen ruhen und vielleicht auch Schlachthöfe stillstehen. Ja, auch diese Arbeitskräfte sind systemrelevant. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe halten fest: Während die Ernte auf Spargel- und Erdbeerplantagen gefährdet ist und anderes Gemüse womöglich gar nicht erst ausgesät werden kann, sitzen Millionen Menschen zu Hause und haben nichts zu tun, weil sie in der Corona-Krise jäh ihren Job verloren haben oder weil sie schon lange auf die Unterstützung des Sozialstaates angewiesen sind. Von außen betrachtet ist es schon eine Art Lebensunfähigkeit Deluxe, die sich diese Wohlstandsgesellschaft leistet. Gerade in diesen Krisenwochen ist das überdeutlich geworden.
Und unsere Wirtschaftspresseschau können Sie noch einmal im Internet nachhören oder nachlesen auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de. Wir hören uns wieder nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk um 14:10 Uhr. Bis gleich.